Ich stelle euch am Anfang der Predigt heute eine Frage. Es ist eigentlich eine dumme Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Bist du Sünder? Bist du Sünder? Ich höre da sicher. Ich weiß nicht, wer jetzt mit Ja antworten würde, aber ich schätze mal so ungefähr 80-100% würden sagen, ja, ich bin Sünder. Ich mache mit euch so eine kleine Reise heute Morgen, nicht eine wirkliche Reise, ich habe da keinen Bus mit. Wir können nicht reisen, aber eine gedankliche Reise. Und die Reise beginnt damit, mit dieser Frage, bist du Sünder? Und ich merke schon, ihr neigt dazu, Ja zu sagen. Ich lese mal einen Text. Ich mache heute Morgen diese Reise mit dem Römerbrief. Ich sage euch, wo ihr diese Reise sonst noch machen könntet. Ich beginne mal mit Römer Kapitel 3, Vers 23. Es sind alles Texte, die wir eigentlich ganz gut kennen. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Noch einmal, bist du Sünder? Ja, wie kannst du so dumm fragen? Wir haben ja jetzt gerade gelesen, da steht ja, wir sind Sünder. Steht hier eben nicht. Und jetzt denkst du, ja, du hast ja selber gelesen. Aber steht hier nicht. Hier hat Luther interpretiert aufgrund seiner eigenen Erlebnisse und Erfahrungen. Im Grundtext heißt es, alle nämlich haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Da steht, wir haben gesündigt, es steht hier nicht, wir sind Sünder. Und jetzt denkst du, also jetzt wird er spitzfindig. Also wenn ich doch sündige, bin ich logisch Sünder. Ich sage dir das gar nicht logisch. Wenn du zu Hause dich getraust, ein Brot zu backen, ist es ja logisch, dann bist du Bäcker von Beruf. Ist ja logisch. Wenn du dich traust, eine Birne zu wechseln in eine Lampe, dann ist es ja logisch, bist du Elektroinstallateur. Ganz logisch. Völlig normal. Und so abnormal ist es, wenn hier steht, ich sündige und wir sagen, ich bin Sünder. Stimmt nicht. Ist genau dasselbe. Steht hier nicht, es steht hier nicht, dass wir Sünder sind. Luther interpretiert das. Und wir übernehmen das und viele moderne Übersetzungen haben das eben auch mit übernommen. Genauere Übersetzungen wie zum Beispiel Elberfelder, Alioli, Menge, Zürcher, die übersetzen, wir haben gesündigt. Das ist richtig. Wenn dir einer sagt, immer wieder, du bist Sünder, was geschieht denn mit dir? Wir hatten vor vielen Jahren mal einen Prediger, der hat immer wieder gepredigt, wir sind Sünder. Was geschieht dann mit dir? Wenn dir so alle 14 Tage, 3 Wochen jemand sagt oder auch öfter, du bist Sünder, dann kommst du nie weiter. Du bleibst immer am selben Ort. Du bist immer derselbe schlechte Mensch. Du hast keine Chance. Du bist immer Sünder, was immer auch er damit ausdrücken mag. Und irgendeinmal erzeugt das in dir Scham und du beginnst dich zu schämen, weil du so bist, wie der andere sagt, dass du bist, nämlich Sünder. Du beginnst dich zu schämen. Vielleicht bekommst du sogar Depressionen, weil man dir immer wieder sagt, du bist Sünder. Und dann merkst du, jetzt muss ich etwas tun dagegen, dass ich Sünder bin. Und dann beginnst du plötzlich Dinge zu tun, die du sonst niemals getan hättest. Weil du ja das Gefühl hast, das, was nicht gut ist an dir, musst du irgendwie kompensieren mit Dingen, die gut sind. Ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich jemandem sage, du Depp, du, dann habe ich das gesagt, dann steht das. Dann hilft das nicht, wenn ich ihm das nächste Mal sage, du bist ein ganz lieber, ein ganz anständiger. Der Depp, der bleibt. Du kannst das nicht kompensieren. Niemals. Und wir versuchen dann, diese Dinge, die nicht in Ordnung sind oder von denen man glaubt, sie seien nicht in Ordnung oder man mir sagt, sie sind nicht in Ordnung, versuche ich dann zu kompensieren. Und je mehr ich kompensiere, desto mehr merke ich, ich kann nichts dagegen tun. Der Depp bleibt auch nach 10 Jahren noch. Ich kann den nicht aus der Welt schaffen. Und das Verrückte an diesem Urteil ist, es kommt meistens nicht von dir, du bist Sünder, sondern es wird von außen an dich herangetragen. Jetzt behaltet einfach mal diesen Grundtext im Kopf, vor allem den Schluss. Ich lese ihn noch einmal. Alle nämlich haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter, Römer Kapitel 5, Vers 8. Da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und hier steht jetzt wirklich auch im Grundtext das Wort Sünder. Und jetzt überlegt mal, was da steht. Da steht etwas ganz Verrücktes. Jesus ist für mich gestorben in dem Moment, als ich Sünder war. Jesus hat mich unendlich geliebt in dem Moment, als ich Sünder war, steht hier. Und seit diesem Zeitpunkt hat er nie mehr aufgehört, mich zu lieben. Oder ich könnte es noch viel extremer formulieren. Wenn jemand auf dieser Welt geboren wird, dann beginnt Jesus, ihn zu lieben. Wie verrückt ist denn sowas? Da flucht einer, da schimpft einer, da bringt vielleicht jemand den anderen um. Er ist ein Dieb, er ist ein gar nicht guter. Und hier heißt es, in dem Moment beginnt Jesus, mich zu lieben. Verrückt so etwas. In dem Moment hat Jesus sein Leben für mich hingegeben. Also wer tut denn sowas? Kein normaler Mensch. Christus tut's. Und in Vers 10 wird das noch ein bisschen verstärkt, wenn es da heißt, wir waren nicht nur Sünder, sondern wir waren sogar Feinde Gottes. Und in dem Moment hat Christus uns angefangen zu lieben. Also wir müssen nicht zuerst kompensieren und irgendwie besser werden, damit Jesus etwas tut, sondern er liebt uns grundsätzlich. Welcher Mensch ist denn so verrückt und tut sowas? Christus schon. Und jetzt heißt es aber in diesen Texten noch etwas anderes. Die beide Texte sind in der Vergangenheit geschrieben. Ich war einmal Sünder. Ich war einmal Feind Gottes. Das heißt, ich bin es jetzt scheinbar nicht mehr. Und das widerspricht jetzt euren Antworten, die ihr so ganz am Anfang gegeben habt. Christus hat mich geliebt, als ich sein Feind war. Jetzt bin ich es scheinbar nicht mehr. Und da ist dazwischen etwas ganz, ganz Unbegreifliches geschehen mit mir. Ich wurde vom Sünder zu einer neuen Kreatur, so sagt es die Bibel. Ich wurde von einem Menschen, der Gott nicht nachfragt, zu einem, der Jesus unbedingt nachfolgen will. Das ist dazwischen geschehen, deshalb dieses Wahr. Noch ein Stück weiter, in Römer Kapitel 6, Vers 2, da heißt es, das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir abgestorben sind? Ist das nicht wunderschön? Du bist der Sünde abgestorben. Ja, schaut mich nicht so an, das sage nicht ich, das sagt Paulus. Paulus sagt, ich bin der Sünde abgestorben. Vielleicht lese ich da auch den Grundtext. Da heißt es, die wir gestorben sind der Sünde, wie sollten wir noch in ihr leben? Wir leben nicht mehr in der Sünde. Bitte, das sage nicht ich, das sagt uns die Bibel. Das sagt der Apostel Paulus. Also die Sünde herrscht scheinbar nicht mehr über mich. Was meint Paulus hier? Normalerweise, wenn wir über Sünde sprechen, dann gibt es einfach ein Wort, das ist Sünde und alles ist Sünde. Aber die Bibel macht hier einen ganz feinen Unterschied, indem sie von Sünde als Zustand und von Sünde als Tat spricht. Und wenn Paulus hier sagt, die Sünde, der Sünde bin ich abgestorben, ich lebe nicht mehr mit dieser Sünde, dann meint er den Zustand der Sünde. Und was meint jetzt das? Wenn ihr zu Hause mal Zeit habt, dann lest mal die beiden Kapitel Römer 5 und Vers 6 durch. In Römer 5 und auch in Römer 3, wir haben da schon einen Text gelesen, sagt Paulus, woher denn eigentlich dieser sündliche Zustand kommt. Das hat was zu tun mit Adam und Eva, und diese Sünde, die über die Welt gekommen ist, das ist der Zustand der Sünde. Und meint eigentlich, ich lebe in der Gottferne. In Kapitel 5 des Römerbriefes zeigt Paulus, wie das zum Menschen gekommen ist. Und in Römer 6 zeigt er, wie das wieder weggegangen ist, dieser Zustand der Sünde. Und zwischen diesen beiden Kapiteln ist eben wieder dieses Unbegreifliche, die neue Kreatur. Und das hat etwas damit zu tun mit meiner Gottferne. In Kapitel 3 sagt er ganz klar, da ist kein Mensch, der nach Gott frage, nicht ein einziger. Das ist Sünde als Zustand. Gott ferne. Ich lebe da. Und jeder Mensch, der geboren wird, und sei das Kind noch so herzig und noch so schön, es wird in die Gottferne hineingeboren, so sagt uns die Bibel. Und wenn es noch so ein herziges Kind ist, es wird in die Gottferne hineingeboren. Da können wir jetzt auch lang drüber diskutieren, aber die Bibel sagt es einfach so. Und wir merken schon, dieses kleine Kind hat noch nicht einmal fluchen können, kann nicht einmal reden, kann sich gegen die Eltern noch nicht auflehnen. Und trotzdem ist es in diesem gottfernen Zustand. So sagt uns die Bibel. Und Paulus sagt uns jetzt hier nichts anderes, als es ist möglich, durch Jesus Christus diesen gottfernen Zustand ein für allemal zu verlassen. Dann nämlich, wenn Christus in dein Herz kommt, wenn du Christus aufnimmst in dir, wenn Christus nun dein Leben bestimmen und führen darf, wenn du dich ihm völlig übergibst, dann lebst du nicht mehr in diesem gottfernen Zustand, sondern du lebst jetzt in der Nähe Christus. Und das meint Paulus hier, wenn er sagt, ich bin der Sünde abgestorben. Und zwar ein für allemal. Ich verlasse diesen Zustand der Nähe Gottes nicht mehr. Vielleicht noch eine Bemerkung so ein bisschen am Rande. Wenn das so ist, wenn also jeder Mensch in diese Gottferne hineingeboren wird, dann habe ich eigentlich auch nicht die Wahl zu entscheiden zwischen Gut und Böse. Kann ich nicht. Weil Böse, da werde ich hineingeboren, da bin ich schon. Ich kann mich nur noch fürs Gute entscheiden, für Christus. Eine andere Entscheidung habe ich nicht. Wenn es anders wäre, dann müsste ich so auf einer neutralen Insel leben. Robinson Crusoe, Robinson der Insel, der lebt da so ganz toll. Und jetzt schaut er, ja, wo könnte ich hin? Ah, da drüben, da sind ein bisschen die Wilden, da gefällt's mir. Da will ich hin. Ja, nicht immer so ganz auf der Linie, da will ich jetzt hin. Dann kann er entscheiden. Oder nein, ich will auf die Seite, das sind die, die kaum etwas Schlechtes machen. Aber so ist es nicht. Ich kann nur von der einen Seite, von der Gottferne, hinaustreten in die Nähe Gottes. Das ist die einzige Entscheidung, die ich in meinem Leben tun kann. Natürlich, wenn ich dann auf diesem Weg bin, dann habe ich immer wieder die Möglichkeit, mal zu entscheiden für das oder für jenes. Und manches ist dann richtig und manches ist dann halt eben nicht so ganz richtig. Jedenfalls hier sagt Paulus, ich bin dieser Sünde, diesem gottfernen Zustand abgestorben, ein für allemal. Ich bin eine neue Kreatur in Jesus Christus geworden und das für den Rest meines Lebens. Oder soll ich besser sagen, solange ich will? Wie lange willst du denn gut sein? So 10 Jahre, jetzt ist okay, jetzt kann ich wieder. Ist ja dumm. Also du wirst für den Rest deines Lebens auf dieser guten Seite, auf der Seite Gottes sein wollen. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Im Kapitel 7 des Römerbriefes, so gegen Ende, ich lese nur einen Text, Vers 20, wo es heißt, wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So, jetzt redet Paulus von seiner eigenen Not. Gerade hat er uns erzählt, ich bin nicht mehr in dieser Gottferne, ich habe diese Gottferne verlassen, ich bin eigentlich nicht mehr unter der Knechtschaft dieser Gottferne, dieser Sünde. Und jetzt sagt er uns, ich tue Dinge, die ich eigentlich gar nicht will. Und ich tue sie deshalb, auch hier den Grundtext, denn in mir wohnende Sünde vollbringt, dass ich nicht tue, was ich will, sondern was ich nicht will. Jetzt haben wir ein Problem. Paulus hat das auch gehabt. Er hat nämlich gemerkt, dass er als Mensch sehr oft das Gute tun möchte, so wie wir, und trotzdem das Falsche tut. Und er sagt, er gibt selbst die Antwort, es liegt daran, dass die Sünde noch auf dieser Welt ist. Ich habe vor einiger Zeit über den Text nachgedacht in der Bibel, wo es heißt, dass Gott seinem Gegenspieler diese Welt gegeben hat, um sich hier auszutoben. Und wenn wir sehen, was auf dieser Erde alles möglich ist, dann ist es eigentlich erstaunlich und immer noch gewaltig, wie viel Schönes auf dieser Erde trotzdem noch geschieht. Denn wenn der Gegenspieler sich wirklich austoben könnte, dann wäre schon längst alles Tabula Rasa. Aber es ist noch schön auf dieser Erde. Also da ist noch ein anderer, nämlich Christus. Aber der andere ist eben auch da. Und deshalb sagt Paulus, ich bin zwar der Gottferne abgestorben, ich lebe nicht mehr in dieser Gottferne, aber die Sünde hat Gott noch nicht wegnehmen können von dieser Erde, weil diese Erde noch nicht zu Ende ist. Also ist dieser sündhafte Zustand ist noch auf dieser Erde, obwohl ich nicht mehr in der Gottferne lebe. Und das macht mir irgendwie zu schaffen, gibt mir Probleme, gibt mir Sorgen, gibt mir Nöte. Und Paulus sagt hier ganz einfach, ich merke, als Mensch mache ich Fehler. Und vielleicht sollten wir das auch ein bisschen leichter nehmen. Wir machen Fehler als Menschen. Nicht immer alles so schwer nehmen. Und dann hat Paulus angefangen zu kompensieren. Jetzt hat er all dieses Negative, das er gemacht hat, hat er versucht auf die Seite zu stellen und jetzt nur noch positiv zu wirken. Ich bin sicher, wenn er das getan hätte, wäre er morgen schon gescheitert. Hat er eben nicht getan. Er hat uns einen ganz anderen Weg gezeigt. Und der Weg, der heißt einfach in Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist der einzige Weg, wo du hingehen kannst mit all dem, was du falsch machst. Oder wie es Petrus sagt, all deine Sorgen oder vielleicht im übertragenen Sinn, all deine Schuld, all deine Fehler, wirf sie auf Christus. Du musst dich nicht selber quälen damit. Du musst nicht selber versuchen, das aus der Welt zu schaffen, weil du schaffst es nicht. Übergib's Christus. Das ist der Weg, den Paulus, aber auch Petrus uns in der Bibel zeigen. Und es gibt keinen anderen Weg, nur den. Und wenn ich dann fertig lese, Kapitel 7, Vers 25, da heißt es dann, so diene ich nun mit meinem Gemüte dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleische dem Gesetz der Sünde. Und das kann ich nicht ändern. Das muss ich einfach stehen lassen. Dass ich in meinem im Leben Fehler mache, muss ich stehen lassen. Es ist einfach so. Es gehört zum Menschsein, wie es geboren werden und wie es sterben. Ich kann es nicht ändern. Und mit dem hat Paulus gelernt, umzugehen. Nun, jetzt kann mir einer in den Mund legen, ja, das tönt ja so wie billige Gnade. Alles ist gut, alles ist in Ordnung. Nein, war es für Paulus einfach in Ordnung, dass er Fehler gemacht hat? Er hat ja gelitten darunter. Aber er hat uns immer wieder diesen Weg aufgezeigt, geh zu Christus und lass es dann stehen. Ärgere dich nicht, quäl dich nicht. Es ist nicht billige Gnade. Übrigens glaube ich, aber das ist eine persönliche Ansicht, dass dieses Wort billige Gnade eine Erfindung von uns Menschen ist. Das steht nämlich nirgends in der Bibel. In der Bibel ist Gnade immer und ausschließlich teuer. Ist nicht billig. Es ist eine Erfindung von uns Menschen, dieses Wort billige Gnade. Nun, ich muss ja euch irgendwie etwas anderes anbieten. Ich habe euch jetzt nur etwas weggenommen, ihr seid nicht mehr Sünder. Also jetzt muss ich euch etwas anbieten. Was seid ihr dann? Oder was bin ich dann? Ich muss so fragen. Und da gehe ich wieder ein Kapitel weiter, Kapitel 8 im Römerbrief, und da lese ich einfach mal ab Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn anders wir mit ihm leiden, auf dass wir auch zur Herrlichkeit erhoben werden. So, ich habe euch gesagt, behaltet den ersten Text im Kopf. Da hat es geheißen, wir sündigen und haben die Herrlichkeit Gottes verspielt. Hier heißt es, wir sind Kinder Gottes und bekommen genau diese Herrlichkeit wieder zurück. Wahnsinn, was da alles geschieht mit uns. Wir sind Kinder Gottes, sagt uns hier Paulus, mehrfach. Wir haben einen Vater im Himmel, den wir mit Abba, lieber Vater, ansprechen können. Wir sind nicht nur Kinder, nein, wir sind auch Erben Gottes. Und wir erlangen die Herrlichkeit Gottes zurück. Wie ist es mit Kindern? Wenn ich dich als Mama nun fragen würde, wie sind deine Kinder so? Ich will es jetzt nicht wissen, ich gehe da nicht in die Tiefe. Ich weiß, wie meine Kinder waren. Wenn du ihnen sagst, geh jetzt mal abwaschen. Oh nein, nein, bestimmt nicht. Oder du könntest heute wieder mal dein Zimmer aufräumen. Nein, bestimmt nicht. Hast du dann deine Kinder noch gern? Versteht ihr, bei unserem Vater im Himmel, dem trauen wir plötzlich nicht mehr zu, dass er uns noch gern hat, wenn wir etwas falsch machen. Dann haben wir plötzlich das Gefühl, er stellt uns jetzt aufs Abstellgleis und ich muss mich wieder neu bekehren. Jeden Tag erzählen wir einander manchmal. Jeden Tag muss ich mich wieder neu bekehren. Muss denn dein Kind jedes Mal wieder neu geboren werden und du musst es wieder neu gern bekommen, so als kleines, herziges Kind? Ist doch eine Dummheit. Warum trauen wir unserem Gott so wenig zu? Er kann umgehen mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, im Gegensatz zu uns selbst. Wir wollen das alles aus der Welt schaffen, nicht Gott. Er lebt damit und hat uns trotzdem unendlich gern. Und jetzt stehe ich an einem Punkt, der fällt mir jetzt schwer. Es wäre schön, wir könnten alle so ganz frei bezeugen wie Paulus, und ich wünschte mir das manchmal auch: Du bist ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes, das zwar nicht immer das tut, was Gott von dir möchte, aber trotzdem ein unendlich geliebtes Kind von unserem Vater im Himmel. Und die letzten Jahre habe ich gelernt, dass ein bisschen freier den Menschen zu bezeugen, ich bin ein Kind Gottes. Aber ich habe da ein Problem. Ich kann das nicht immer so frei tun. Wisst ihr warum? Man hat mir jahrzehntelang gelehrt, du bist ein Sünder. Und man hat mich jahrzehntelang auf den Boden gedrückt und hat mich da liegen lassen. Du bist Sünder. Elendiglich. Aber ich bin ein Kind Gottes. Unendlich geliebt von meinem Vater im Himmel. Und das gibt mir Freiheit, das gibt mir Freude, das gibt mir Zufriedenheit. Das macht mich letztendlich glücklich. Und ich möchte mit einem Text schließen und dann noch zwei, drei Hinweise geben. Paulus, der das so tief bezeugt hat, dass wir ein Kind Gottes sind, oder dass wir Kinder Gottes sind, der sagt in den letzten beiden Texten des 8. Kapitels des Römerbriefes: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Niemand kann mich von Gott trennen. Niemand und nichts. Und ich glaube, daran dürfen wir festhalten. Ich habe mit euch diese Reise so ein bisschen nach dem Römerbrief gemacht. Manche von euch wissen, dass das so ein Lieblingsbuch der Bibel von mir ist. Aber ihr könntet diese Reise, wenn ihr wollt, auch mit den Evangelien machen, mit vielen Aussagen von Jesus, insbesondere Johannes 3 oder 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Und ihr kommt immer wieder zum selben. Wir sind Kinder Gottes, nicht perfekt, aber unendlich geliebt. Amen.